Wir leben heute in einer Welt, in der Statistiken eine wichtige Rolle spielen. Und zurzeit werden wir, und damit meine ich unsere Familie, einschließlich meiner Mutter, gequält. Ich sage es so, wie ich es empfinde. Vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Wir müssen bei der Haushaltsbefragung Mikrozensus mitmachen, wurden irgendwie ausgelost. Und wir haben das schon letztes Jahr einmal gemacht. Jetzt kamen die Briefe wieder und das glaubt man kaum. Ich weiß nicht, ob ihr auch zu den Auserwählten gehört vom Statistischen Bundesamt, aber das sind so fast über 60 Seiten, die man da ausfüllen muss. Es kostet viel Zeit und Nerven und man erinnert sich und es ist gar nicht so einfach. Und das habe ich auch nicht gewusst, wenn man da einfach sagt, nee, das wollen wir nicht machen, dann gibt es eine saftige Strafe. Also in Deutschland muss man bei diesem Mikrozensus mitmachen, sonst kriegt man eine Strafe ab 300 Euro. So viel zur Meinungsfreiheit. Über alles wird Buch geführt in unserer Welt. Und ich will ja auch nicht sagen, dass Statistiken nicht wichtig sind. Man versucht sie ein Bild zu machen über das Konsumverhalten, über was weiß ich was alles und versucht das dann einzuordnen und aufgrund dieser Statistiken dann auch Entscheidungen zu treffen. Ich will das jetzt nicht alles schlecht reden. Es ist nur eine Einleitung. Ich versuche irgendwohin hinzugehen, wie ihr das ja meistens wisst. Meine Einleitungen leiten zum Thema hin. Und ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt so gut hinleitet, aber wisst ihr, alle diese Statistiken werden einmal total bedeutungslos sein. Keiner wird mehr danach fragen. Von einer allerdings wissen wir, dass sie einmal nicht irrelevant sein wird. Wisst ihr eigentlich, dass auch im Himmel eine Statistik geführt wird? Worüber wird im Himmel Statistik geführt? Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 36 Folgendes. Am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Ist das schockierend? Ich muss ehrlich sagen, für mich schon. Weil ich glaube diesen Worten Jesu. Worte haben Gewicht. Sie sind keineswegs nur Schall und Rauch. Auch wenn Herr Adenauer damals meinte, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Nee, Worte können heilen oder zerstören, aufbauen oder wehtun, Leben oder Tod bedeuten. Über unsere Worte wird im Himmel Buch geführt, sagt Jesus, und jeder von uns wird eines Tages wegen seiner Worte zur Verantwortung gezogen. Erschreckend, nicht wahr? Vor allem, wenn man bedenkt, was nicht alles gesprochen und versprochen und letztlich dann doch gebrochen wird. Wenn man bedenkt, was nicht alles geschrieben und gemailt und getwittert und gepostet wird. Wenn man bedenkt, was nicht alles verraten und verleumdet und verschönert wird. Über jedes einzelne Wort meiner und deiner Worte wird im Himmel Buch geführt und wir werden eines Tages dafür Verantwortung gezogen. Ein Artikel der New York Times besagte, dass 91% der Leute, hier haben wir wieder die Statistiken, ja, regelmäßig nicht die Wahrheit sagen. 20% gaben zu, dass sie nicht einen Tag durchleben können, ohne zu lügen. Wir leben in einer verlogenen Welt, in der Menschen Worte sprechen, um ihre eigenen Ziele, ihre eigene Verwirklichung, ihren Eigennutz zu erzielen. Notlügen, Übertreibungen, Verfälschungen, Verzerrungen, Verführungen, zweideutiges Reden, manipulierendes Reden sind an der Tagesordnung. Und die Tragik ist, man hat sich an diese Art von unwahrhaftiger Kommunikation schon gewohnt und jeder begegnet vielleicht jedem schon mit einem gewissen Misstrauen. Es sollte in keiner Gemeinde so sein. Leider ist es manchmal auch unter den Frommen genauso. Aber Jesus will, dass die Worte seiner Nachfolger, die Worte derer, die zu seinem Gottesreich schon jetzt gehören, ehrlich sind, transparent, wirkungsvoll und nicht manipulierend sind. Und deshalb führt er in der berühmten Bergpredigt, nachdem er über Zorn und über sexuelle Fantasien und über Ehebruch sprach, noch ein viertes Beispiel an. Und da geht es um unser Reden. Und auch da will unser Herr zeigen, wie die bessere Gerechtigkeit, die aus einem reinen Herzen kommt und die einen echten Christen kennzeichnet, sich radikal von der rein äußeren Gerechtigkeit unterscheidet, wie sie die Pharisäer vertraten. Für unsere Gäste erwähne ich es. Wir sind dabei, hier in der Gemeinde die Bergpredigt durchzuarbeiten. Und heute wollen wir aus Matthäus 5, die Verse 33 bis 37 gemeinsam lesen und durchdenken. Da sagt Jesus, ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Ich habe diese Botschaft überschrieben oder diese Verse überschrieben über Schwören und transparentes Reden. Und wir wollen heute von Jesus lernen, wie wir Leute sein können, die die Wahrheit und nur die Wahrheit reden. Anhand von drei Hauptgedanken möchte ich diesen Text versuchen hier zu entpacken. Zunächst mal das Problem beim Schwören, es verführt zur Täuschung. Jesus spricht also zunächst hier das Schwören an und er zitiert in diesem vierten Beispiel nicht direkt aus den 10 Geboten, sondern er benutzt eigentlich eine Kurzform. Er fasst hier zwei Gebote des Gesetzes zusammen, einmal erst Einmal 3. Mose 19, Vers 12, da heißt es, ihr sollt nicht falsch bei meinem Namen schwören. Und dann auch 4. Mose 30, Vers 3, wenn ein Mann sich durch einen Eid verpflichtet, dann darf er sein Wort nicht brechen. Diese zwei Gebote fasst er hier zusammen. Und versucht noch einmal klar zu machen, wie er die Sachen sieht. Wie Gott die Sachen sieht von Anfang an. Was war eigentlich der Sinn und Zweck des Schwörens im Alten Testament? Schwüre waren feierliche Erklärungen, in denen man Gott als Zeuge aufrief, wenn man eine Aussage oder ein Versprechen machte. Und das bedeutete auch, dass man mit Strafe rechnen musste, wenn man eine Falschaussage sagte oder sein Versprechen brach. Wir lesen im Alten Testament, dass Gott selbst mehrfach schwört. Er schwört zum Beispiel bei sich selbst, weil es nichts Höheres als er selbst oder als ihn selbst gibt. Er schwört, dass er seinen Bund und seine Verheißungen halten wird. Wenn Gott schwört, dann ist das eine Art Bekräftigung des Bundes, um die Menschen im Glauben gewiss zu machen. Genau genommen ist es eigentlich eine von der rettenden Liebe geprägte Anpassung an uns Menschen. So muss man es eigentlich beschreiben. Mit anderen Worten, Gott geht auf unsere menschlichen Bedürfnisse, auf unsere Schwächen ein, die eine Bestätigung verlangen, weil unsere menschlichen Versprechen so unzuverlässig sind. Deshalb schwört Gott bei seinem Namen. Er kommt da uns sehr nahe und versucht, in unserer Sprache etwas deutlich zu machen, damit wir es verstehen und kapieren. Aber letztlich hat ein Schwur den Sinn einer zwischenmenschlichen Bekräftigung. Man versucht durch den Eid, den eigenen Worten mehr Gewicht zuzulegen. Nun fragen wir uns natürlich, warum muss jemand seinem Wort mehr Gewicht zulegen, indem er sagt, was ich jetzt sage, das ist wirklich wahr, denn Gott ist mein Zeuge. Warum denn? Dietrich Bonhoeffer, der hat das mal so beantwortet, dass es überhaupt so etwas wie Schwüre gibt, ist nur ein Beweis dafür, dass es so etwas wie Lügen gibt. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der unsere gefallene Natur, als auch der Vater der Lüge, wie Jesus den Teufel selbst nennt, uns versuchen, die Wahrheit zu verschleiern. Weil es durch den Sündenfall die Lüge gibt, hat Gott das Schwören in seinem Gesetz eingeführt, damit dadurch das öffentliche Lügen begrenzt und auch kontrolliert wird. Aber wie das so ist mit dem Gesetz, wir Menschen sind so pervertiert durch die Sünde, dass wir entweder das Gesetz missbrauchen oder alles erdenklich Mögliche versuchen, um es zu umgehen. Genau das war das Problem zur Zeit Jesu. Die Menschen der damaligen Zeit hatten die Gewohnheit, bei allen möglichen Dingen außer bei Gott zu schwören, um zu beweisen, dass sie die Wahrheit sagten. Wenn sie dann einen solchen Schwur brachen, so argumentierten sie, brachten sie zumindest nicht auch noch den Namen Gottes in Verruf. Das Schwören war also entartet. Es wurde einfach inflationär verwendet. Deshalb sahen sich die Pharisäer und Schriftgelehrten gezwungen, festzulegen, welche Schwüre nun absolut bindend waren und welche nicht. Und dadurch ermutigten sie bewusst oder unbewusst zu ausweichenden Eiden und damit zum Lügen. Sie unterschieden zwischen dem Schwören beim Tempel und dessen Gold, beim Altar und dessen Opfer, beim Himmel und bei der Erde, beim Leben eines Menschen. Legte jemand bei dem Tempel einen Schwur ab, so war das nicht bindend, aber ein Schwur auf das Gold des Tempels war dagegen bindend. Und das ging so weit, dass Schwüre häufig sogar für betrügerische Zwecke verwendet wurden. Um das Vertrauen ihres Gegenübers zu gewinnen, schworen manche Juden beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem, beim eigenen Kopf. Und Jesus sagt, der Himmel ist Gottes Thron, die Erde ist seine Fußbank sozusagen, Jerusalem seine Stadt und auch über dich selbst kannst du nicht verfügen. Du kannst dir zwar deine Haare äußerlich färben, aber dadurch wird nicht dein schwarzes Haar wirklich weiß oder dein graues Haar wirklich schwarz. Bei dieser Art von Schwursystem wird nicht nur gelogen, sondern auch noch der Name Gottes missbraucht. Denn alles, bei dem geschworen wird, gehört Gott. Und Gott kann man sich nicht gefügig machen. Ich denke, das will Jesus hier in diesen Versen 34 bis 36 sagen. Vielleicht noch ergänzend, Matthäus 23, die Verse 16 bis 22, da glaube ich, erklärt er noch einmal diese Problematik, die hier angesprochen wird in der Bergpredigt. Und wir lesen dort, wie er ganz vehement das selbst erdachte Schwursystem der Pharisäer kritisiert. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts. Wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebunden. Ihr Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn wichtiger, das Opfer oder der Altar? Durch den Altar wird das Opfer doch erst geheiligt. Wer also beim Altar schwört, der schwört nicht nur beim Altar, sondern auch bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört nicht nur beim Tempel, sondern auch bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und somit bei dem, der darauf sitzt. Die Pharisäer, deren Aufgabe es eigentlich war, die Menschen zur Wahrheit zu ermutigen, hatten ein System erfunden, wie man der Wahrheit am besten ausweichen konnte. Und hier kommen wir zum eigentlichen Problem des Schwörens. Es verführt zur Täuschung. Und deshalb greift Jesus mitten in dieses Lügengespinst all der bindenden und nicht bindenden Schwüre ein. Er greift da ein in diese Vorstellung von Schwüren, die nur Täuschungsmanöver waren, um den anderen zu hintergehen. Und er sagt hier, schwört überhaupt nicht. Damals und genauso heute in unserer Zeit wird das Schwören oft missbraucht als eine Art Taktik, um seinen Willen durchzusetzen oder um das zu bekommen, was man will. Das ist das eigentliche Problem beim leichtfertigen alltäglichen Schwören. Da wird nicht nur der Name des Herrn oft missbraucht, sondern Schwüre werden oft als Manipulationsmittel verwendet, um die Meinungen der anderen abzuschwächen und seinen eigenen Willen durchzusetzen. Heute verwendet man oft gewohnheitsgemäß Redewendungen wie ich schwöre bei Gott oder ich gebe dir mein Ehrenwort. Auch bei solchen Redewendungen geht es immer nur darum, wie man letztlich seinen Willen durchsetzt. Man will sein Gegenüber hinbringen zu akzeptieren, was man sagt und was man will. Man versucht durch solche Schwüre Gewicht auf seine Worte zu legen. Man könnte das Folgende umschreiben, was ich jetzt sage, das stimmt auf jeden Fall. Manchmal sage ich auch Dinge, naja, die stimmen vielleicht nicht so hundertprozentig, aber was ich jetzt sage, das hat Gewicht, weil ich dabei eine Schwurformel verwende. Das ist doch das Problem bei Schwören. Man versucht, etwas Eindrucksvolles zu verwenden, auch wenn das, was die Sache selbst betrifft, unbedeutend ist, um andere zu überzeugen, uns zu glauben und unseren Willen nachzugeben. Und das ist letztlich Manipulation. Das steckt ganz tief in unserer gefallenen Natur. Selbst bei abgeschwächten Formulierungen, wie zum Beispiel eben vorhin genannt, ich gebe dir mein Ehrenwort, das war zum Beispiel eine Formulierung, die ich oft als Kind verwendet habe, da verbürgen wir uns eigentlich mit unserem guten Ruf, ich gebe dir mein Ehrenwort. Aber was ist mit den anderen Worten, die wir ohne Ehrenwort von uns geben? Sind diese Worte weniger ehrlich? Unsere sündige Natur tendiert, solche Redewendungen zu verwenden, damit wir unsere Vorteile erzielen. Und Jesus sagt hier in der Bergpredigt, Leute, überlegt euch gut, was ihr sagt, denn Worte haben Gewicht. Wir werden zur Verantwortung gezogen. Und jeder von uns weiß um versprochene Worte, die nicht gehalten, sondern gebrochen wurden. Ich glaube, Jesus entlarvt hier in seiner Predigt das Problem beim Schwören. Es wird oft manipulierend verwendet, es verführt zur Täuschung. Wie können wir diesem Problem entgegentreten? Für Menschen, die sich nach Jesus richten wollen, gibt es nur eine Lösung, und das bringt uns zu meinem zweiten Hauptgedanken hier in dieser Botschaft. Rede nichts als nur die Wahrheit. Ihr sollt überhaupt nicht schwören, sagt Jesus. Und der leibliche Bruder Jesu, der Schreiber des Jakobusbriefes, also Jakobus, er greift diese Lösung für die Gemeinde auf. Wenn er in Jakobus 5, Vers 12 schreibt, vor allem aber, Brüder, und da sind die Schwestern mit einbezogen, man könnte auch übersetzen, vor allem aber, liebe Geschwister, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid, euer Ja soll ein Ja, ihr hört es wieder, das hat Jesus gesagt in seiner Bergpredigt, euer Ja soll ein Ja und euer Nein ein Nein sein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Weil Christen sich an das fleischgewordene Wort Gottes gebunden haben, gehen sie mit ihren Worten sorgfältig um, sodass man sich auf ihr Wort verlassen kann. Das Reden der Wahrheit macht das Schwören letztlich überflüssig. Sage, was du meinst, und meine, was du sagst. Wenn du deinen Mund aufmachst, lass nichts anderes herauskommen als die Wahrheit. Darum geht es hier. Worte nicht leichtfertig zu benutzen und schon gar nicht ausweichende oder täuschende, schwurähnliche Redewendungen in unserer Alltagssprache zu verwenden. Manchmal sagt man so Dinge, ja, ich schwöre es ist so. Einfach aus Gewohnheit. Man denkt sich gar nicht viel dabei. Und wer so eine Gewohnheit hat, dem würde ich sagen, das ist keine gute Gewohnheit. Wir sollten uns das lieber abgewöhnen. Man sollte sich auf die Worte eines Christen immer verlassen können. Denn wenn wir wahrhaftig reden in einer Welt voller Lüge, dann fällt das auf, es fällt positiv auf. Letztlich ist es auch ein Zeugnis für unseren Herrn, ein Zeugnis der Wahrheit. Außerdem, wenn man sich auf unser Wort verlassen kann, dann zeugt das davon, dass wir andere respektieren, dass wir andere ernst nehmen. Rede nichts als nur die Wahrheit. Ich denke, das will uns Jesus heute hier sagen. Nun, vielleicht denkt jetzt jemand, naja gut, muss man die Sache nicht etwas differenzierter angehen? Wie ist das jetzt? Hat Jesus das Schwören grundsätzlich verworfen? Ist diese Aussage, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, ist die absolut zu verstehen? Bevor unser Johanna 18 Jahre wurde, sie hat ja doppelte Staatsangehörigkeit, auch die amerikanische Staatsangehörigkeit, weil sie dort geboren wurde. Bevor sie 18 wurde, da mussten wir mit ihr zusammen, glaube ein paar Mal immer so nach 4, 5 Jahren, zum amerikanischen Konsulat nach Frankfurt fahren, um ihren Reisepass zu erneuern. Und als wir dann, war immer eine Tagesaktion, und als wir dann die ganzen Formulare ausgefüllt hatten, musste man die ganz förmlich einer Beamtin übergeben, und die hat sich das alles durchgelesen. Und dann mussten wir als Eltern vor dieser Beamtin unter Eid bestätigen, dass diese Formulare alle richtig ausgefüllt nach bestem Wissen und Gewissen wurden. Das heißt, Hermi und ich standen da vor dieser Dame und haben dann so mit gehobener Hand geschworen, nichts als nur die Wahrheit auf diese Formulare geschrieben zu haben. Was jetzt? Haben wir da gegen die Aussage Jesu verstoßen? Oder wie sieht es aus, wenn ein junger Mann beim Bund einen Eid ablegt? Ist das nicht entgegen dieser Aussage, schwört überhaupt nicht? Nee, liebe Marie-Louise. Hör genau hin, was ich jetzt sage, das ist ganz wichtig. Als ich 18 Jahre alt war, damals noch in Rumänien, ich wurde gemustert und hätte im rumänischen Militär, also in der rumänischen Armee, Wehrdienst leisten müssen. Ich muss ehrlich sagen, damals hat genau dieses Bibelwort, das wir heute hier betrachten, mich sehr bewegt. Es war für mich eine schwierige Sache, eine Gewissenssache. Und wenn ich heute zurückdenke, dann in der Erinnerung läuft es mir kalt über den Rücken, was für eine Zeit das damals war und wie mich das damals ganz, ganz tief bewegt, beschäftigt, verunsichert, gequält hat. Und da ging es um diese Frage, wie kann ich schwören, wie kann ich diesem Staat schwören, treu zu dienen und dieses Land zu verteidigen, wenn ich eigentlich einen Antrag zur Ausreise gestellt habe und überhaupt nicht hinter dieser Politik dieses totalitären Staates stehe. Wie soll ich da diesen Schwur ablegen? Das war damals eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich, und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass er wirklich eingegriffen hatte in diese verrückte Situation damals und wir ausreisen durften, das Land verlassen durften und ich nicht zum Wehrdienst musste. Die Frage des Schwörens ist eine heikle Frage, auch für Christen. Viele Christen lehnen zum Beispiel das Schwören auch im Bereich des Staates ab. Und es gibt christliche Gemeinschaften wie zum Beispiel die Mennoniten oder die Quäker, die lehnen den Schwur auch heute noch in jeder Beziehung ab. Die Reformatoren dagegen, die sagten, weil wir in einer gefallenen Welt leben, kann die Obrigkeit einen Eid von uns fordern, um eben Recht und Unrecht zu scheiden und um die Untertanen zur Treue zu verpflichten. So wie Gott im Alten Testament Israel den Eid erlaubte, so erlaubte er ihn auch in Bezug zum Staat, um schlimmeres Unheil zu verhüten. Und man bezieht sich dann eben auch auf Bibelstellen, so haben es die Reformatoren getan, wie Römer 13, wo wir aufgefordert werden, uns dem Staat unterzuordnen. Wir merken, die Thematik ist kontrovers. Was ich auf jeden Fall unterstreichen würde, ist, innerhalb der Gemeinde, da muss es keine eidlichen Gelübde geben. Wir fragen uns also, wie sollen wir das verstehen? Wird hier also doch mit zweierlei Maß gemessen? Ich glaube nicht. Wenn wir bedenken, dass Jesus selbst, als er vom Hohepriester unter Eid gefragt wurde, ob er Gottes Sohn sei, da antwortete er und sagte, du sagst es. Ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, dass Jesus sehr wohl zwischen der Gemeinde und der Jüngerschar und dem nichtchristlichen Staat oder überhaupt dem Staat, in dem man lebt, unterschied. Deshalb würde ich sagen, Jesus hat Schwören nicht grundsätzlich verworfen. Wir müssen dieses Wort in dem Kontext verstehen, in dem es geschrieben wurde. Es geht in unserem Zusammenhang nicht darum, einen Eid vor Gericht abzulegen oder vor einem Staatsbeamten, sondern es geht um das leichtfertige, um das täuschende Schwören. Jesus verwirft durch seine uneingeschränkte Aussage das leichtfertige, das profane Schwören in der Alltagssprache. Er will, dass unsere Worte wahrhaftig sind und das Schwören nicht inflationär benutzt wird. Außerdem ist es wichtig, und darauf möchte ich auch noch hinweisen, dass wir die Bergpredigt als eine Lehre für Nachfolger Jesu und nicht als Anweisung für den Staat verstehen. Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil wir leben als Nachfolger Jesu, als Christen, in einer unaufhebbaren Spannung zwischen alter Schöpfung und neue Schöpfung, zwischen Jüngergemeinde und Staat. Wir sind Bürger dieses Erdenreiches und zugleich sind wir Bürger des Himmels. Diese Spannung muss man berücksichtigen. Wir können sie nicht ausräumen. Und ich meine deshalb, der Schwur allgemein wird hier nicht korrigiert. Wenn das der Fall wäre, dann würde Jesus dem Alten Testament widersprechen, sondern er wird unter den Jüngern außer Gebrauch gesetzt, weil man ihn einfach nicht mehr braucht. Ein Bürger des Gottesreiches muss nicht mehr alle möglichen Redewendungen benutzen, um sein Wort zu bekräftigen, sondern er soll nichts als nur die Wahrheit reden. Das wollen wir also hier auf jeden Fall festhalten. Jesu will, dass wir die Wahrheit und nur die Wahrheit reden. Und er sagt sogar in Vers 37, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Und das bringt mich zu meinem letzten Hauptgedanken hier. Wie kann unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein sein? Was meint Jesus damit? Soll sich unsere Kommunikation wirklich nur noch auf das Nötigste beschränken? Hast du gut geschlafen? Ja. Bist du hungrig? Nein. Geht's dir gut? Ja oder nein? Findest du die Predigt interessant? Nein. Traust du dem Johann? Nein. Oder vielleicht doch, ja, keine Ahnung. Diese Art von Kommunikation meint Jesus sicherlich nicht. Aber Jesus erwartet von seinen Jüngern eine aufrichtige, eine transparente, eine wahrhaftige und nicht manipulierende Kommunikation. Das heißt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Wie kann unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein sein? Noch drei Wege, die uns helfen können, wenn wir so unterwegs sind. Unser Reden wahrhaftig sein zu lassen. Zum einen, wenn wir wollen, dass unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein ist, müssen wir unser Versprechen überwachen. Und damit meine ich eigentlich, wir müssen unser Versprechen halten. Manchmal ist das nicht sofort möglich, das zu tun, was wir versprochen haben, und deshalb müssen wir über unser Versprechen wachen, damit wir sie erfüllen. Man gibt sich das Eheversprechen in einer feierlichen Atmosphäre am Hochzeitstag. Ich will dich lieben, ich will dir untertan sein, ich will dich ehren in guten und in schlechten Tagen. Aber wie leicht bricht man heutzutage dieses Versprechen? Letzten Sonntag haben wir das in der Predigt gehört. Jede Scheidung ist im Grunde eine Verletzung dieses Versprechens, bis dass der Tod uns scheidet. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, über die Versprechen, die wir gegeben haben, anderen zu wachen. Im Psalm 15, Vers 4 wird ein gerechter Mann als jemand beschrieben, der niemanden verleumdet und der seine Versprechen hält, auch wenn es ihm schadet oder wenn ihm dadurch Nachteile entstehen. Halten wir, meine Lieben, unser Versprechen, egal was es kostet, auch wenn uns das unter Umständen wehtun wird. Wie oft sagen wir vielleicht jemandem so spontan, ich bete für dich? Das hört sich doch richtig fromm an, oder? Aber tun wir es wirklich? Mich hat die Erfahrung gelehrt, dass es gut ist, wenn man jemandem das verspricht, für ihn zu beten, sich das auch aufzuschreiben, so aufzuschreiben, dass man daran erinnert wird. Oder heute übrigens, ihr Smartphone-Besitzer, hat doch jeder, gell? Da kann man sich so eine Erinnerung sogar reinschreiben. Sogar so, dass es immer wieder am Sperrbildschirm erscheint. Wie sieht es aus mit den Versprechen, die wir unseren Kindern machen oder mit Versprechen, die wir unseren Kunden im Geschäft geben? Wenn wir wirklich nach den Worten der Bergpredigt leben wollen, dann müssen wir auch über unsere Versprechen wachen und sie halten. Wir müssen das sagen, was wir meinen und das meinen, was wir sagen. Weil Ja heißt Ja und ein Versprechen ist ein Versprechen. Zweitens, wenn wir wirklich uns üben wollen im wahrhaftigen Reden, müssen wir immer wieder unsere Motive überprüfen. Meine Lieben, wie auch an den anderen Stellen der Bergpredigt, zielt auch hier Jesus auf das Herz. Klare, wahrhaftige Worte setzen ein Klarsein und Wahrsein des Herzens voraus. Denn, wenn das Herz voll ist, da geht der Mund über. Warum sagen wir, was wir sagen? Das ist immer wieder die Testfrage. Geht es wirklich bei dem, was ich sage, um Gottes Ehre, um seine Verherrlichung, um seinen Willen? Oder geht es um unseren Willen und um unsere Ehre oder um unsere Pläne? Was motiviert letztlich unser Reden? Wollen wir durch unsere Worte gut ankommen, erfolgreich sein, unseren Willen durchsetzen, Einfluss gewinnen, auch wenn das auf Kosten von Beziehungen geht? Wie wahrhaftig, ehrlich, aufbauend, erbauend ist unsere Kommunikation? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass unser Reden nicht immer wahrhaftig ist. Deshalb, meine Lieben, ist es wichtig, dass wir unser Versagen erkennen und bekennen. Erkenne und bekenne dein Versagen. Das ist das Dritte. Einer, der bei Jesus mit auf dem Berg war, vergaß dieses Wort Jesu. Nicht leichtfertig und schnell zu reden und dann gleich auch eine Schwurformel zu benutzen. Wisst ihr, wer das war? In der dunkelsten Stunde seines Lebens schwor Petrus, Jesus nicht zu kennen. Da fing er an zu fluchen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Aber dieser vorlaute Petrus erkannte und bekannte sein Versagen. Und Jesus konnte aus diesem Versager einen treuen Jünger, einen Felsen machen. Wie oft reden auch wir vorschnell? Wie oft beschönigen wir eine Sache oder wir übertreiben, um besser dazustehen und andere zu imponieren? Das ist nichts anderes als manipulierendes Reden. Wie oft meinen wir, im Recht zu sein und gehen wie eine Dampfwalze über die Empfindungen anderer hinüber? Ich bezweifle, dass jemand sich hier an die Brust schlagen kann und sagen kann, ich rede immer und ausschließlich aus reinsten Motiven nur die Wahrheit. Was für eine Anmaßung wäre das? Vielleicht erfinden wir nicht irgendwelche Lügen, aber oft sind schon irgendwelche Ausreden letztlich Lügen. Oder man versucht, dem anderen zu schmeicheln und ihn abzulenken, damit er nicht meinen Fehler entdeckt. Auch das ist Unehrlichkeit. Jede Art von Manipulation, sei sie auch noch so fromm umkleidet, ist meiner Meinung nach eine Verführung. Sie ist entgegen der Wahrheit. Oder wenn man uns fragt, wie es dir so geistlich geht oder wie es deiner Ehe geht, das sollten ja eigentlich unter Christen ganz normale, legitime Fragen sein, die nicht gleich so ein peinliches Gefühl erzeugen. Wenn man dann versucht, abzulenken, auszuweichen und einfach nur sagt, danke gut. Obwohl es gar nicht stimmt. Obwohl es einem total dreckig geht. dann ist das nicht die Wahrheit. Oder wenn einer sich immer so gibt, als hätte er nie Probleme, es sind immer die anderen, die mit ihm Probleme haben, aber er hat mit niemandem ein Problem, dann ist auch das unehrlich. Oder wenn man seine Schwächen oder sein Versagen nie zugeben will und nach außen hin gibt man sich so, als hätte man alles im Griff, immer alles Roger. Auch das ist nichts anderes als Täuschung und Lüge. Meine Lieben, lasst uns unser Versagen, gerade auch was unser Reden angeht, erkennen und bekennen. Gott belohnt Wahrheit und Ehrlichkeit. Es wird berichtet, dass im 18. Jahrhundert König Friedrich von Preußen ein Gefängnis in Berlin besuchte. Und dass da ein Gefangener wie der andere es versuchte, dem Monarchen klarzumachen, ihm zu sagen, dass er eigentlich unschuldig da in dieser Zelle sitzt. Ich bin unschuldig, Majestät. Ich habe dieses Verbrechen nicht begangen. Es war erstaunlich zu hören, wie sie alle beteuerten, eingesperrt zu sein für Taten, die sie nie begangen hätten. Ein Mann machte eine Ausnahme. Still saß er da in der Ecke und sagte gar nichts, während die anderen alle ihre langen und komplizierten Geschichten erzählten. Schließlich fragte der König: Wie sieht es bei dir aus? Bist du schuldig? Ja, Majestät, antwortete er ohne irgendeinen Beschönigungsversuch. Darauf soll Friedrich der Wache den Befehl gegeben haben: Lass diesen schuldigen Mann frei, ich will nicht, dass er alle die Unschuldigen hier verderbe. Geschwister, die Wahrheit zu reden beginnt damit, dass wir unser Versagen erkennen und Gott die Wahrheit über uns selbst sagen. Herr, sei mir Sünder gnädig. Ich brauche deine Hilfe. Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass ich mich mit meinen Worten versündige. Wo sollen wir hin mit unseren Worten? Mit unseren harten Worten, bösen Worten, falschen Worten. Mit den Worten, die vielleicht andere verletzt haben. Wo sollen wir hin mit unseren vielen nutzlosen Worten, wenn nicht zu Jesus selbst, dem Bergprediger, der für uns ja auch zum Heiland wurde. Und mit seinem Blut für alle die bösen Worte unseres Lebens bezahlte, damit wir leben können, ewig leben können und anders reden lernen. Lass uns beten.